Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Susanne Daubner.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Der Bundestag hat zum 70-jährigen Bestehen des Staates Israel ein Zeichen der Solidarität gesetzt. Israels Existenzrecht und Sicherheit seien nicht verhandelbar, heißt es in einem Beschluss, der mit breiter Mehrheit gefasst wurde. Redner aller Fraktionen machten klar, dass für Antisemitismus in Deutschland kein Platz sei. Dennoch gab es Streit. Fraktionen warfen sich gegenseitig vor, nicht entschieden genug gegen Judenhass Stellung zu beziehen und vorzugehen.
Solidarität mit Israel kann man so zeigen, es geht aber auch mit Worten. Alle Fraktionen von ganz links bis ganz rechts betonen das Existenzrecht Israels. Wenn es dann aber in die Details der Beziehungen geht, ergeben sich Unterschiede.
Wir haben keine Schuld, aber Verantwortung. Und diese Verantwortung kennt keine Schlussstriche. Weder für die Nachgeborenen noch für die, die zu uns gekommen sind.
Die AfD dagegen sieht im Antisemitismusproblem fast ausschließlich ein Flüchtlingsproblem.
Wer den Davidstern verbrennt und Kippa-Träger angreift, hat das Gastrecht in diesem Lande missbraucht und damit eben auch verwirrt.
Die Grünen vermissen bei dem Thema eine klare Haltung der AfD. Stichwort Denkmal der Schande.
Solange Sie sich nicht für die unfassbaren Äußerungen des Herrn Höcke aus Thüringen zum Holocaust-Mahnmal hier entschuldigt haben, solange, sage ich, Sie sind der Wolf im Schafspelz und wir können nicht ernst nehmen, was Sie über das Existenzrecht Israels und den Antisemitismus in Deutschland sagen.
Der Angesprochene sieht das ganz offenbar anders, aber die Linke schließt sich der Kritik an.
Es ist kein Schuldkult, wie es aus der rechten Ecke heißt. Es ist die Einsicht in die moralische Pflicht, alles zu tun, dass Auschwitz sich nicht wiederholt.
Wenn jetzt zum 70. Geburtstag körperliche und verbale Angriffe gegen Juden zunehmen, müsse die Gesellschaft laut Nein sagen.
Es muss klar an unseren Schulen daran gearbeitet werden, dass Jude kein Schimpfwort auf dem Schulhof sein darf.
Am Ende bekennt der Bundestag mit großer Mehrheit, Israels Sicherheit ist nicht verhandelbar.
Der Bundestag hat außerdem Bundeswehreinsätze in Mali und am Horn von Afrika verlängert. Vor Somalia soll die Marine für gut ein weiteres Jahr im Rahmen der EU-Mission Atalanta gegen Piraten vorgehen. Auch die Beteiligung an der UN-Mission MINUSMA zur Sicherung des Friedens in Nordmali soll ein weiteres Jahr dauern. Es ist einer der gefährlichsten Einsätze der Bundeswehr. Vor 5 Jahren hatten französische Truppen dort islamistische Rebellen zurückgedrängt.
2 Verteidigungsministerinnen auf gemeinsamer Mission. Ursula von der Leyen und ihre Pariser Amtskollegin Florence Parly heute in Berlin. Sie planen Rüstungseinkäufe, sie sprechen über ihre Afrika-Einsätze. Anders als Madame Parly braucht Ursula von der Leyen das Mandat des Parlaments, um den Mali-Einsatz zu verlängern.
Wer dagegen stimmt, eröffnet islamischen Terrorismus Rückzugsorte. Wer dagegen stimmt, untergräbt den mühsamen Friedensprozess.
In Malis Norden beteiligt sich die Bundeswehr an der UN-Mission MINUSMA mit bisher 1000 Soldaten. Jetzt sollen es 1100 werden. Im Süden in einer EU-Mission zur Ausbildung malischer Soldaten bisher mit 300, bald mit 350 deutschen Ausbildern. Vor Somalia soll es bei 600 Soldaten zur Sicherung der Seepassage bleiben. Zurück zu Mali. AfD und Linke argumentieren gegen die Verlängerung des besonders gefährlichen Einsatzes im Norden.
Wir reden hier über Väter, Mütter, Söhne und Töchter. Und wenn man die in den Kampf schickt, dann erwarte ich ein klares Konzept und ein nationales Interesse, aber keine Phrasen.
Mali hat so viele Probleme. Kein einziges wird von MINUSMA gelöst, aber viele davon verschärft.
FDP und Grüne befürworten das Mali-Engagement.
Zu einer ehrlichen Bilanz, wenn wir hier mal ehrlich auch diskutieren wollen, gehört also auch die Feststellung, dass ohne die Vereinten Nationen und ohne die UN-Friedensmission, die wir heute hier jetzt beraten, die Lage in Mali weitaus schlimmer wäre. Ja, wir wollen uns das alle gemeinsam gar nicht vorstellen.
Nach engagierter Debatte stimmt der Bundestag mit deutlicher Mehrheit der Verlängerung des MINUSMA-Einsatzes zu.
In der Türkei sind Journalisten und Mitarbeiter der regierungskritischen Zeitung Cumhuriyet zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt worden. Insgesamt wurden gestern Abend 14 Angeklagte in dem international umstrittenen Verfahren schuldig gesprochen. Ihnen wird Terrorunterstützung vorgeworfen, wie auch der deutschen Journalistin Meşale Tolu. Sie darf die Türkei weiterhin nicht verlassen, entschied heute ein Gericht in Istanbul. Die 33-Jährige war vor 4 Monaten aus der Untersuchung entlassen worden.
Sie muss weiterhin gegen ihren Willen in der Türkei bleiben. Das Gericht hat Meşale Tolu's Ausreisesperre nicht aufgehoben. Nachdem Tolu mit ihrem Mann aus dem Istanbuler Justizpalast kommt, sagt sie, sie habe so etwas erwartet. Dennoch war die Hoffnung der Journalistin und Übersetzerin groß, mit ihrem 3-jährigen Sohn bald nach Deutschland ausreisen zu können.
Ich muss also wieder in der Türkei mein Leben planen. Wie ich das planen werde, weiß ich noch nicht. Diesen Beschluss haben wir erst, wie gesagt, eben gehört. Aber ich muss halt sagen, dass es natürlich sehr schwer sein wird, weil mein Sohn eigentlich dort in den Kindergarten gehen müsste, aber das jetzt wieder verhindert wurde.
Vor dem Justizpalast findet am Vormittag eine Mahnwache statt. Mit dabei Akin Atalay, Geschäftsführer der regierungskritischen Tageszeitung Cumhuriyet. Er wurde gestern nach über 500 Tagen Haft freigelassen. Gleichzeitig verhängte das Gericht gegen ihn und 13 weitere Cumhuriyet-Mitarbeiter und Journalisten jahrelange Haftstrafen. Der Vorwurf: Unterstützung verschiedener Terrororganisationen. Die Verurteilten wollen in Revision gehen. Das Journalistennetzwerk Reporter ohne Grenzen spricht von einer Schande für die türkische Regierung. Die hohen Freiheitsstrafen gegen Journalisten und die anhaltende Ausreisesperre der deutschen Übersetzerin und Journalistin Meşale Tolu machen deutlich, die türkische Justiz rückt nicht ab von ihrem harten Kurs gegen die Meinungs- und Pressefreiheit. Zwar beteuert der türkische Staatspräsident Erdogan, die Justiz sei unabhängig. Seine Kritiker geben jedoch vor allem ihm und der türkischen Regierung die Schuld am Vorgehen der Richter.
In wenigen Stunden kommen Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un und Südkoreas Präsident Moon in dem Grenzort Panmunjom zu ihrem ersten Gipfeltreffen zusammen. Bei den Gesprächen geht es um Wege zu einem Friedensabkommen zwischen den beiden verfeindeten Staaten. Weiteres besonders strittiges Thema ist die atomare Abrüstung Nordkoreas.
Ein unscheinbarer Bordstein für einen historischen Schritt. Es ist die Demarkationslinie, die Süd- und Nordkorea trennt. Genau hier soll Nordkoreas Staatsführer Kim Jong-un sie überschreiten. Zum ersten Mal seit dem Ende des Koreakriegs 1953 besucht damit ein Machthaber aus dem Norden den Süden. Es soll um Frieden gehen und atomare Abrüstung. Ob die Staatschefs bereit sind, sich grundsätzlich auf eine Entnuklearisierung zu verständigen, ist noch unklar. Und sollte es eine Einigung geben, wissen wir nicht, ob dies zur vollständigen Abschaffung von Atomwaffen auf der Halbinsel führt. Hier im Haus des Friedens werden sich Nordkoreas Staatsführer Kim und Südkoreas Präsident Moon gegenüber sitzen. Heute Generalprobe der beiden Delegationen. Optimismus liegt in der Luft. Ganz in der Nähe im Grenzgebiet heften Südkoreaner ihre Wünsche an einen Zaun. Große Erwartungen der Bevölkerung. Ich erhoffe mir die Wiedervereinigung, so wie in Deutschland. Gegenseitiges Verständnis ist wichtiger, als über Atomwaffen zu reden. Das ist heikel, man sollte nicht darauf drängen. Wiedervereinigungsfahnen am Straßenrand, doch das Treffen morgen wohl vor allem ein Symbol und ein Wegbereiter für die geplante Begegnung zwischen Nordkorea und den USA. Das Treffen wird, wenn es gut läuft, eine bessere Atmosphäre für den nächsten Gipfel schaffen, wo es dann um die Atomwaffen und die Sanktionen gegen den Norden gehen könnte. Es wird ein wichtiger Schritt morgen über die Demarkationslinie, aber nur der erste von vielen, die nötig sein werden.
Eine politische Analyse und weitere Hintergründe zum Gipfeltreffen Nord- und Südkoreas finden Sie auf tagesschau.de. Bundeskanzlerin Merkel ist zu einem Besuch bei US-Präsident Trump aufgebrochen. Sie will unter anderem über den Handelsstreit zwischen der EU und den USA sprechen. Aus der Bundesregierung verlautete, es sei derzeit nicht damit zu rechnen, dass Washington die Ausnahme von Zöllen auf Stahl und Aluminium verlängere. Die Regelung endet am Dienstag. Aus dem Weißen Haus hieß es, eine Verlängerung sei möglich, wenn Europa Zugeständnisse mache.
Bei einer Pressekonferenz in Den Haag hat Russland Zeugen präsentiert, die den mutmaßlichen Giftgasangriff in der syrischen Stadt Duma in Frage stellen. Der russische Botschafter Schulgin sieht in ihren Aussagen den Beweis, dass das Videomaterial vom Angriff gestellt sei. Nach ihren eigenen Worten wurden die Männer und Kinder für inszenierte Videos der Hilfsorganisation Weißhelme gefilmt. Frankreich verurteilte die russische Präsentation als schamlose Maskerade. Auch Großbritannien sprach von einer Show.
Im NSU-Prozess haben die beiden Vertrauensanwälte der Hauptangeklagten Beate Zschäpe maximal 10 Jahre Haft für ihre Mandantin gefordert. Sie begründeten das Strafmaß damit, dass Zschäpe ihrer Ansicht nach nicht in die NSU-Mordserie verwickelt gewesen war und man ihr daher nur schwere Brandstiftung und Beihilfe zu Raubüberfällen zur Last legen könne. Die Bundesanwaltschaft wirft Zschäpe dagegen Mittäterschaft an den Morden vor und fordert lebenslange Haft mit anschließender Sicherungsverwahrung. Knapp 3 Wochen nach der Todesfahrt von Münster ist die Zahl der Toten auf 4 gestiegen. Ein 74-jähriger Mann erlag seinen schweren Verletzungen. 5 Patienten werden noch behandelt. Am 7. April war ein 48-Jähriger in der Altstadt von Münster mit einem Campingbus in eine Menschenmenge gefahren. Anschließend erschoss sich der Mann. Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauern an. Der WDR holt sich nach Berichten über sexuelle Belästigung im Sender unabhängige Hilfe zur Aufklärung der Vorwürfe. Die ehemalige EU-Kommissarin und Gewerkschafterin Wulf Mathies soll die Hinweise auf sexuelle Belästigung und den Umgang der WDR-Führung damit überprüfen. Dafür bekomme Wulf Mathies uneingeschränkten Zugang zu allen Informationen, sagte Intendant Buro. In den vergangenen Wochen war mehrfach über mutmaßliche Fälle sexueller Belästigung durch WDR-Mitarbeiter berichtet worden.
Zum ersten Mal steht der WDR-Intendant Tom Buro öffentlich Rede und Antwort. Nach mehreren internen Gesprächen über die MeToo-Affäre und nachdem andere Medien schon seit Wochen umfänglich berichtet hatten.
Ich möchte, dass wir alles aufklären können und wir werden dann auch disziplinarisch und arbeitsrechtlich vorgehen. Niemand im WDR, auch in den gesamten Führungskadern, hat irgendein Interesse daran, irgendetwas zu behindern, zu unterdrücken, zu verzögern.
Bisher gibt es einen nachgewiesenen Fall. Ein ehemaliger Auslandskorrespondent. Das Recherchenetzwerk Korrektiv und das Magazin Stern berichteten zuerst über die massiven Belästigungen durch den Mann.
Er zeigte einer Praktikantin Pornos nachts bei Champagner im Hotelzimmer.
Inzwischen hat der WDR den Auslandskorrespondenten freigestellt und es gibt Belästigungsvorwürfe gegen mindestens 5 weitere WDR-Mitarbeiter. Einige liegen schon Jahre zurück. Als unabhängige Gutachterin soll das nun die frühere Gewerkschaftschefin Monika Wulf-Mathies prüfen, auch ob der WDR den Hinweisen auf Belästigung konsequent genug nachgegangen ist.
Klar ist, wir sind jetzt nicht der verlängerte Arm des Arbeitgebers, weder beim Opfer noch beim Täter.
Intendant Tom Buro hat heute Fehler des WDR eingeräumt und sich entschuldigt.
Es tut mir leid, um jeden Fall, um jeden einzelnen Fall tut es mir leid.
Zusätzlich zu der externen Prüfung hat der WDR nun noch eine Anwaltskanzlei als neutrale Anlaufstelle für Betroffene benannt.
Die deutsche Frauenfußballnationalmannschaft wird künftig von Martina Voss-Tecklenburg trainiert. Das teilte der Deutsche Fußballbund mit. Demnach tritt die 50-Jährige das Amt nach dem Ende der WM-Qualifikation im Herbst an und erhält einen Vertrag bis einschließlich zur EM 2021. Voss-Tecklenburg ist derzeit noch Bundestrainerin in der Schweiz. Als deutsche Nationalspielerin wurde sie 4-mal Europameisterin.
Berufswahl ohne Geschlechterklischees. Am Girls and Boys Day bekommen Mädchen die Möglichkeit, in bisher vorwiegend männliche Berufsfelder zu schauen. Jungen können Einblick in klassische weibliche gewinnen. In sozialen Berufen sind Männer unterrepräsentiert. Und immer noch entscheiden sich Frauen seltener für technische oder naturwissenschaftliche Ausbildungen.
Und nun die Wettervorhersage für morgen, Freitag, den 27. April.
Der Süden und die Mitte profitieren morgen von einem Hoch über Mitteleuropa. In der Nacht klingen die Schauer ab und es ist zeitweise klar. Am Tag ist es im Süden oft sonnig, auch in der Mitte ist es meist freundlich. Im Norden und Nordwesten Sonne und Wolken, vor allem an den Küsten, können sich ein paar Schauer entwickeln. Ebenso am Abend an den Alpen, dort können sich Gewitter entladen. In der Nacht 7 bis 0 Grad, am Tag 10 Grad auf Sylt, 24 Grad im Breisgau. Am Samstag Sonne, Wolken im Norden und Westen sowie im Südosten einzelne Schauer, dort auch Gewitter. Am Sonntag ist es im Südosten oft sonnig, im Nordwesten regnet es teilweise, in den Gebieten dazwischen teils Sonne, teils Wolken, hier und da Schauer oder Gewitter. Auch am Montag aprilhaftes Wetter.
Um 22.15 Uhr hat Ingo Zamperoni diese Tagesthemen für Sie. Kruzifix nochmal, Streit um die Kreuzpflicht in bayerischen Amtsstuben. Fragen dazu an Markus Söder und Kim Jong-uns Cyberkrieger. Wie Nordkorea trotz Sanktionen an Millionen kommt. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.